Wechseln wir nach Wien ins 19. Jahrhundert, zum 27. März 1827, ein Tag nach Beethovens Tod. Das Ableben des Komponisten hat schon die Runde gemacht, aber noch nicht alle wissen Bescheid. Zum Beispiel Louis Lefebvre, gerade angereist aus Paris, um den alten Meister zu besuchen. So beginnt die Graphic Novel Beethoven, unsterbliches Genie von Peer Meter und Rem Braux. Ab morgen erhältlich vom Carlsen Verlag, ein Genuss. Eine Freude, nicht nur für Comicfreunde. Danke dafür, Peer Meter.
Ja, ich freue mich sehr, dass die Graphic Novel jetzt so toll ankommt. Und wir sind alle sehr, sehr gespannt auf ein Feedback.
Ja. Ja, von Ihnen stammen die Dialoge und das Szenario. Ja. Und das ist sofort fulminant. Filmisch, 20 Seiten Suche hin und her mit der Droschke quer durch Wien. Warum?
Ja, wir wollten eigentlich, eigentlich sollte die Geschichte anfangen, wie dieser Louis Lefebvre im Schwarz-Spanier-Haus ankommt, eigentlich nur von Beethoven eine Widmung haben möchte und dann erfährt, da, durch diese beiden Sargträger, der ist gerade gestorben. Und da war das die Idee von unserem Kreativproducer Henning Ahlers, dass man doch noch die ganzen Orte, also ein Teil der Orte, wo der Beethoven gewohnt hat in Wien, und er ist ja wohl 80 Mal umgezogen in den Jahrzehnten, wo er da gewohnt hat, die heute Museum sind, doch irgendwie mit einzubauen. Und dann kam mir die Idee, ja, das kann man doch über diesem Louis wunderbar machen, dass der Louis, der kommt dann mit der Kutsche aus Paris an und will den Beethoven besuchen, und schon die erste Adresse, die stimmt überhaupt nicht, und er wird da kreuz und quer durch Wien geschickt, und so lernen wir ganz nebenbei auch noch die Orte kennen, die heute Beethoven-Museen und Gedenkstätten sind, wo er mal gewohnt hat.
Das ist Ping-Pong, das ist Verfolgungsjagd, es ist aber auch das, was eigentlich die gesamte Graphic Novel auszeichnet, eine schwarze Komödie. Vom Tod aus, in Rückblenden wird Beethovens Leben erzählt, aber es geht eigentlich um sehr viel mehr. Als Leitmotiv könnte über allem stehen: Das Genie ist tot, lass die Projektion los.
Ja, genau so ist das. Mir war eigentlich im Szenario wichtig und im Comic dann auch, dass wir über das Umfeld von Beethoven zeigen wir eigentlich, was wissen wir eigentlich heute über Beethoven, und wie hat sich seine Mitwelt da in den Mittelpunkt gestellt. In dem Augenblick, wo sich Beethoven nicht mehr dagegen wehren konnte, haben alle sich versucht, in einen Mittelpunkt zu stellen und ein besonders positives Licht auf ihre eigene Person von Beethoven ausgehend zu bekommen.
Lefebvre aus Paris, der will eine Locke vom Toten, vom Schädel. Bruder Johann stöbert in der Bude rum und sucht nach Geld, weil er Beethoven mal was geliehen hat. Sängerinnen streiten um ihre Rolle in seinem Leben. Selbst die unsterbliche Geliebte, von der man nicht weiß, wer sie war, an die 1812 Beethoven den berühmten Brief geschrieben hat, die kommt vor. Man merkt, es hat ihnen Spaß gemacht, diese Adderbeiß, diese Leichenfledderer saftig zu porträtieren.
Ja, das war für mich also ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Umgang mit Beethoven, also mit dem toten Beethoven, dass man an seinem Sterbebett, man kommt da mit einer Schere versteckt in der Tasche an, die da kondolieren und schneiden dem erstmal eine Locke ab. Und das geht über mehrere Tage so lange, bis er überhaupt keine Haare mehr auf dem Kopf hat. Das ist also ein unglaublicher Vorgang, aber das war damals wohl durchaus üblich, aber es hat da keiner mal irgendwo gesagt, okay, ich muss meine Schere mal in der Jacke lassen, der hat ja selbst jetzt nur noch kaum Locken, das unterlassen wir mal. Das wurde wirklich so weit getrieben, bis nichts mehr auf seinem Kopf an Haar vorhanden war.
Man merkt, Pietät ist in dem Zusammenhang ein Fremdwort.
Ja, Wien halt. Also Wien ist ja eigentlich die Stadt auch, wo also schwarzer Humor und wo dieser Umgang mit dem Tod ist ja ein völlig anderer, als wir das hier in Norddeutschland zum Beispiel kennen und gewohnt sind. Und das ist etwas, ich glaube, dass diese Art, wie mit Beethoven da umgegangen wurde, das ist eine typische Wiener Art, die ja auch irgendwo was bei all der Pietätlosigkeit auch was Komödiantisches durchaus hat.
Da sind wir eigentlich bei einem Thema, was Sie lange beschäftigt hat. Sie haben eine Trilogie über deutsche Serienmörder entwickelt und geschrieben. Fritz Hamann, Gesche Gottfried und Karl Denke. Da könnte man sich eigentlich wundern, aber am Anfang Ihrer Idee zur Beschäftigung mit Ludwig von Beethoven steht auch sowas wie ein Krimi, ne? Ein Posthuma.
Ja, also Sie meinen jetzt über den Kopf. Ja, auf jeden Fall. Also das war für mich der Einstieg. Ich habe eigentlich über Beethoven, also ich bin seit meiner Jugend ein großer Beethoven-Fan und bin also verzaubert von dieser Musik, einfach ein genialer Komponist. Aber mein Einstieg, das habe ich auch nicht gewusst, dass Beethovens Kopf offensichtlich getauscht wurde. Und das hat mich dann sofort auch fasziniert und interessiert. Was ist denn da ganz genau los gewesen? Und dann habe ich erst im Zuge der Recherche mitbekommen, dass das zu der Zeit und bei Haydn bauen wir es ja ein, als Joseph Haydn exhumiert wurde, da war der Kopf nicht im Sarg. Nicht? Das ist also zu der Zeit durchaus nicht unüblich gewesen, dass man den verstorbenen Prominenten den Kopf abgesägt hat und den Kopf, wo auch immer, das war ja auch damals so eine Schädellehre, die da um die Welt ging und wo der immer abgeblieben ist, weiß ja kein Mensch, was damit passiert.
Es gibt auf jeden Fall in Sammlungen weltweit irgendwelche Knochenfundstücke, die eindeutig mit der DNA von Beethoven über
stimmt. Ja, unglaublicherweise. Sogar in Kalifornien finden sich Beethoven-Knochen. Das ist überhaupt nicht zu fassen, wie diese Leichenteile um die Welt gewandert sind.
Ich habe es gesagt, Sie haben die Dialoge geschrieben, das Szenario entwickelt und dann sieht man die Zeichnungen, die Strips, die Tableaus, die stammen von Rembrandt, in Berlin lebend, Autodidakt, Architekt. Das sieht man den Stadtporträts auch an. Da schwelgt er wirklich in den Bildern. Aber dann gibt es was wohltuend Altes, Dezentes im Strich und sehr warm ist das koloriert, aber dann auch in der Figurenzeichnung was sehr witzig bis groteskes. Wie schwierig ist es, da zusammenzukommen?
Also für mich ist Rembrandt der große Glücksfall für diese Beethoven-Graphic-Novel. Er ist jemand, der ja, also wie Sie schon sagten, er kommt von der Architektur. Er hat ja dieses alte Wien wieder aufleben lassen, wieder auferstehen lassen. Also wenn man diese Graphic-Novel liest, das ist ja wie eine Reise in das alte Wien. Er hat ja auch mehrere Wochen in Wien recherchiert und fotografiert und diese alten Gebäude auf alten Stichen. Das ist also ein sehr genaues Abbild der Wiener Architektur der Zeit. Und für mich war es also toll zu sehen, wie der Rembrandt die kleinen Gags in meinem Szenario noch zeichnerisch verstärkt hat. Also diese Zusammenarbeit hat ganz wunderbar funktioniert.
Gab es einen Punkt, wo Sie sagten, wie weit kann ich den Witz noch treiben?
Ja, man muss natürlich aufpassen. Man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht übertreibt. Aber ich denke, also diese mit der Punktierung, diese Szene, da haben wir lange überlegt, ob man das so deutlich zeigen soll. Aber Rembrandt meinte, nein, das muss so gezeigt werden, weil nämlich die Sache ja so ist, also sind ja literweise Wasser aus dem Bauch rausgelaufen, dass es wirklich so war. Und das kommt ja auch in der Graphic Novel zur Sprache, aber in diesem zynischen Ton der Ärzte, dass er da tagelang auf nassfaulem Stroh gelegen hat. Das hat gar keiner bemerkt, dass er unter seinem Rücken alles klatschnass war.
Es geht Ihnen um die Zeitzeugen, die Leichenfledderer. Wie weit haben Sie auf real existierende Figuren zurückgegriffen oder mussten Sie auch jemanden erfinden? Louis Lefebvre ist eine Erfindung.
Lefebvre ist eine Erfindung und der Totengräber Krankl ist auch eine Erfindung. Und sonst sind alle Figuren, die in dieser Graphic Novel vorkommen, historisch.
Sein angeblicher Freund Schindler, der scharwenzelt um die Leiche herum, lässt niemanden neben sich gelten. Ja. Das war der erste Beethoven-Biograf, der sich gern selbst in den Mittelpunkt stellte, auch vor Fälschungen nicht zurückgeschreckt ist. Wie sind Sie auf den gestoßen?
Ja, ich habe die gesamte Beethoven-Literatur natürlich, alles, was es über Beethoven gab und gibt, das habe ich natürlich alles mir aus der Bibliothek ausgeliehen und durchgearbeitet. Also es gibt eigentlich kein Beethoven-Buch, das ich nicht in Fingern gehabt habe.
Wo war der Punkt, dass Sie wussten, ich muss die Geschichte so erzählen? Ich muss gar nicht Beethoven erzählen, sondern ich muss das, was danach war, erzählen.
Das war mir eigentlich von Anfang an klar, als ich diese Kopfsache hatte, also mit dem abgesägten Kopf. Und als dann die Locken dazu kamen, da war mir klar, das ist eine Geschichte seiner Gesellschaft, seines Umfelds. Und du kannst über dieses Umfeld, über diese Person, kannst du den Beethoven richtig gut zeigen. Du kannst vor allen Dingen zeigen, dieser verlogene Starkult. Und das ist ja wirklich ein Bogen in unsere Zeit hinein. Wie gehen wir eigentlich heute oder wie gehen die Fans mit ihren Stars um? Ich habe immer das als bestes Beispiel, den Michael Jackson, der ja als Mensch gar nicht mehr sichtbar war. Das ist ja eine Kunstfigur letztendlich gewesen. Und auch in völliger Tragik hat der ja sein Leben leben müssen. Das ist vielen gar nicht klar. Das ist auch bei Beethoven so. Der Beethoven war mit Sicherheit ein Mensch, der nicht sehr angenehm war im Umgang. Also ich weiß nicht, ob ich es toll gefunden hätte, mich mit dem mal einen Nachmittag zu unterhalten. Aber jemand, der so geniale Musik komponiert, wie kann der menschlich irgendwie auch noch so wunderbar sein? Das widerspricht sich dann ja auch.
Vielleicht müssen wir da auch eben wieder trennen zwischen Werk und Künstler.
Ja, wahrscheinlich ist es so, ja.
Per Meter und Rem Broh sind Autor und Zeichner von Beethoven, Unsterbliches Genie. Ab morgen erhältlich vom Carlsen Verlag, 114 Seiten für 22 €. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, danke auch sehr.